Hier ist der Marketingtag. Mein Name ist Christina Neumeister-Böck von MBS und Marketingtag ist der neue Marketing-Podcast. Wir holen uns die schlauesten Marketingköpfe Österreichs ans Mikro. Also viel Spaß beim Hören. Hallo, hier ist die Christina von MBS. Das ist der dritte Marketingtag und ich sitze hier bei Ilja C. Laval und Petra Mpasayan, beide von TrueYou. Wie geht's euch?
Alles gut.
Alles gut. Super. Wir sitzen hier in eurem Büro, gerade vor ganz kurzer Zeit bezogen, glaube ich.
Mittendrin.
Aber das, was mir besonders gut gefällt, es gibt ja den offenen Kamin. Das heißt, habt ihr da schon, jetzt habt ihr noch nicht eingeheizt, aber ich nehme an, ihr habt es vor, ordentlich einzuheizen.
Ja, wir haben oben schon viel Holz
geschlagen.
Das steht auf jeden Fall am Plan. Also das ist natürlich schön, wenn man einen Kamin hat. Mhm. Ich persönlich bin nicht der Kaminspezialist, das ist eher der Peter.
Peter ist der Kaminspezialist, okay.
3 Jahre studiert.
In dem Fall der Peter. Okay, alles klar, kann nichts passieren. Wunderbar. Erzähl's ganz kurz, wenn ihr euch bitte vorstellt, was macht ihr? Was tut ihr den ganzen Tag?
Dann mache ich den Anfang. Mein Name ist eben Ilja C. Laval, ich bin 25 Jahre alt, bin aus Wien, in Wien geboren und bin wahrscheinlich durch und durch der Kreativbranche verschrieben. Ich habe Kommunikationswissenschaft studiert in Wien, an der FH Wien und habe mir während dem Studium immer schon gedacht, okay, beziehungsweise während der Schule auch schon, habe eine normale AHS hinter mir, dass ich nicht ganz zufrieden bin mit dem, was die heimische Modebranche in Österreich anbietet. Habe dann den Entschluss gefasst, im ersten Semester mich mit einem Kollegen, dem Roland, zusammenzuschließen und ein Modelabel zu gründen, Name TrueYou. Wir haben sicherlich nicht alle Facetten der Modebranche hereingezogen, bevor wir gestartet haben. Es war ein Projekt aus Jux und Tollerei, für uns aber wirklich ein Projekt, wo wir gesagt haben, damit wollen wir uns identifizieren und realisieren vor allem. Mhm. Das Ganze hat sich in eine Richtung entwickelt, die wir uns wahrscheinlich so auch nie zu träumen gewagt hätten. Wir sind mittlerweile jetzt vorgespult, uns gibt es jetzt seit 5 Jahren, das bekannteste Modelabel in Wien, vielleicht sogar in Österreich, im Streetstyle-Segment und sind seit 4 Jahren, seit wir auf der Vienna Fashion Week sind, der Main Act, das Label, was die meisten Leute zieht. Und das aber eigentlich ohne modische Expertise oder Kompetenz gehabt zu haben am Anfang. Und das führen wir, glaube ich, darauf zurück, dass wir mit Mode eigentlich uns nie positioniert haben zur Gänze mit Mode, sondern immer mit der Marke, die Brand TrueYou, und suggeriert haben, dass es einen Lifestyle gibt, den wir natürlich selber auch verkörpern, dass wir Leute dazu einladen möchten, zu motivieren, diesem Lifestyle, ein Teil dieses Lifestyles zu werden. Im Zuge unseres Modelabels habe ich mich persönlich als Blogger auch in Österreich positioniert und etabliert, weil ich vor 3 Jahren einfach gemerkt habe, dass es ein Feedback in der Community gibt, dass die ein bisschen interessiert daran sind, was wir, verlängerterweise was ich mache. Und dann dachte ich, lasse die Leute einfach teilhaben. Ich starte meinen eigenen Blog und biete ihnen eine Möglichkeit, meinen Alltag mitzuverfolgen. Das Ganze mache ich jetzt auch seit 3 Jahren hauptberuflich und hat uns wahrscheinlich im Label auch sehr stark dabei geholfen, dass wir uns vom Modelabel zu Lifestyle-Brand bis hin zur Agentur weiterentwickeln können. Und das mache ich prima jetzt heute, klarerweise.
Großartig. Und ich glaube, du hast auch eine Auszeichnung bekommen.
Genau, ich bin 2017, letztes Jahr Blogger des Jahres geworden in der Kategorie Lifestyle. War für mich ein sehr großer Meilenstein, weil es mir einfach gezeigt hat, dass wir in Österreich, in dieser Bloggerwelt, dass das langsam gekommen ist. In Österreich haben wir das Privileg oder den Fluch, man weiß es nicht, dass wir mit vielen Dingen hinten nach sind, was natürlich cool sein kann, wenn man sich die Trends im Ausland abschaut. Auf der anderen Seite dauert es einfach länger, bis was bei uns ankommt und so auch in der Bloggerwelt. Mhm. Deutschland ist sehr, sehr weit vorne, voraus. Berlin vor allem ist die Bloggermetropole schlechthin und ich habe das Glück gehabt, dass ich einfach sehr oft in Berlin war und gemerkt habe, okay, da kommt gerade was sehr Großes. Und wie dann die Auszeichnung in Wien, in Österreich, wieder Award war, habe ich gemerkt, okay, es gibt langsam ein Umdenken. Und das merken wir auch jetzt sehr stark in unserer Branche.
Mhm. Großartig, super. Ja, gehen wir gleich weiter zu Petram.
Ja, sehr gern. Also, mein Name ist Petram Pasayan, ich habe mit Ilja gemeinsam studiert. Mit unseren Studienkollegen haben wir uns nicht nur bei den Vorlesungen kennenlernen dürfen, sondern auch bei den ganzen Wettbewerben, bei denen wir gemeinsam mitgemacht haben. Und uns hat sehr viel verbunden und auch einige kleine Dinge getrennt und das macht uns, glaube ich, heutzutage auch aus. Und zwar meine Leidenschaft im Gegensatz zu Milja eher die Fitnessbranche immer. Das war so der Bereich, in den ich immer gehen wollte, aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen, meiner eigenen Geschichte mit der Branche. Mhm. Habe ich immer gewusst, okay, eines Tages möchte ich so viele Menschen möglich zu inspirieren, dass sie etwas für sich tun, dass sie ihr Leben in bessere Bahnen lenken, ihr eigenes Leben verändern, ihr Schicksal in die Hand nehmen. Mhm. So wie mir genauso der Fall, das ganze Selbstbewusstsein und das Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, basiert darauf, dass ich eines Tages einmal gesagt habe zu mir selber, okay, ich möchte mich selber körperlich verändern, dass mein Auftreten zu dem passt, wie ich mich fühle. Mhm. Und dieser Kindheitsgedanke hat sich mir weiter und weiter gezogen. Und das Ventil für mich, um das zu schaffen, war es, Marketing zu studieren. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss einen Weg finden, Menschen zu motivieren, was zu tun. Und das ist am Ende des Tages, ist Marketing genau das für mich gewesen. Und dann kam der Ilja irgendwann zu mir und gesagt, hey, er startet ein Label. Also da hat er schon 6 Monate gehabt. Und ob ich Interesse hätte, mitzuwirken bei True You. Und das war noch in der Studienzeit, weiß ich noch genau. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ich kann mich im Leben nie vorstellen, in einem Modelabel zu arbeiten, weil ich war damals noch weniger modisch versiert, wie ich heute bin, er wird noch wissen. Und bin da gesessen in meinem Holzfällerhemd und meinen Jeans und mir gedacht, na, was mache ich denn dort? Trotz allem gab es irgendwas, was mich dann gereizt hat. Einerseits habe ich gewusst, gemeinsam können wir Berge versetzen, das war mir klar. Und das andere war, ich finde es ein sehr cooles Ventil, wenn wir aus der Marke mehr machen als nur Mode. Und das war der Grund, warum ich bei True eingestiegen bin und mittlerweile, Gott sei Dank, mit den Jungs gemeinsam geschafft habe, dass es viel mehr ist als nur Mode, diese Marke, und diese Marke zur, ja, der Community geworden ist, die sie ist, die Menschen dazu beflügelt, zu dem zu werden, was sie sein wollen. Also der Ursprungsgedanke von Fitness war immer noch da. Und das ist, heute ist das genau das mein Hauptwerk eigentlich. Ich versuche in allem, was ich mache, also einerseits als General Manager von einem Fitnessclub, vom Homes Place, als Gründer der Fitness-Festival-Event-Reihe und auch mit unserer eigenen Fitnessbar Fuel Up, als auch mit True You letztendlich, versuche ich genau das zu erreichen. Menschen Möglichkeiten zu geben, zu dem zu werden, der sie wirklich sein wollen. Auch wenn man es am Anfang nicht weiß noch.
Und ich höre da eigentlich jetzt schon die ganze Zeit genau euren Schwerpunkt heraus, glaube ich. Und es geht ja ganz, ganz stark um die Marke, oder? Es geht eigentlich nur noch um die Marke bei euch. Wie seht ihr das, euren Marketing-Schwerpunkt? Und warum die Marke?
Ja, also unser Schwerpunkt liegt sicherlich auf Branding als solches, aber auch sehr stark auf Personal Branding. Warum? Ich glaube, es ist relativ leicht beantwortet, weil wir, wenn wir jetzt zurückgehen in der Vergangenheit, wie wir gestartet haben, haben wir viele Sachen, viele Möglichkeiten gehabt, wie wir unsere Brand aufziehen, aber es steht und fällt mit der Brand. Also wir hatten nicht die beste Expertise im Modebereich, wir hatten nicht das Kapital oder Funding, dass wir jetzt sagen, wir machen mal, was wir wollen. Wir hatten noch nicht das Privileg, einmal etliche Analysen und Marktforschungen betrieben zu haben, um zu schauen, okay, das und das wäre der Trend, auf den wir setzen. Was wir gewusst haben, ist, dass wenn wir eine coole Brand haben, eine Marke, für die viele Leute interessiert, also die viele Leute interessiert, und eine Marke, die, mit der sich sehr viele Leute identifizieren können, dann haben wir die Möglichkeit, Sachen zu machen, zu realisieren. Das heißt, wir haben ganz, ganz oben angefangen, eine coole Brand, eine Brand, die eben sehr, sehr viel mehr verkörpert als nur Mode, aufzuziehen. Und das hat sich durch unseren Prozess durchgezogen, weil jedes Mal, wenn wir ein neues Projekt gestartet haben, ob es jetzt unsere Fitness-Festival-Event-Reihe gewesen ist oder unser Fuel-Up, also unsere Fitness- und Proteinbar, die wir erst dieses Jahr gestartet haben, oder unsere Influencer-Agentur Follow, hat immer zu Beginn, muss es eine Brand geben. Eine Brand, die wir selber auch kommunizieren wollen, eine Brand, die Leuten die Möglichkeit gibt, das ganze Produkt und das, was wir anbieten wollen, physisch erlebbar zu machen.
Am Ende des Tages sagen wir immer, a brand is a promise made, but also a promise kept. Das heißt, wir können viel versprechen mit den Marken, die wir kreieren, und es bringt alles nichts, wenn das, was dahinter steht, nicht das hält, was es verspricht. Also uns war es doch immer sehr wichtig, dass wir unsere Brand Promises einhalten, indem wir die Produkte und Dienstleistungen, die wir anbieten, mindestens genauso gut sind, wie wir sagen, dass sie sind. Wir reden sehr viel, sagen sehr viel drüber.
Das heißt, ihr müsst auch viel halten.
Sehr viel liefern, absolut.
Okay. Und was versprecht ihr mit True You? Es ist einmal das Lebensgefühl, dass Menschen so sind, wie sie sich fühlen, wenn ich das richtig herausgehört habe. Und es hat was mit Fitness zu tun, etwas mit Kraft zu tun wahrscheinlich, mit Jugend, mit Style und mit Lifestyle. Das ist True You.
Es hat was mit Träumen zu tun. Und ich glaube, da fängt auch bei uns selber die Entwicklung an, dass wir einen Traum hatten, den wir uns selbst realisieren wollten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und True You fängt ganz oben an, unseres Erachtens nach, weil es gibt so viele Träumer in Wien und in Österreich, die sehr, sehr coole Ideen haben, die viel realisieren wollen, aber denen oftmals nur der kleine Funken Mut oder Inspiration fehlt oder die einfach auf den richtigen Moment warten. Und das wollen wir mit True You forcieren. Egal, ob es jetzt in der Modebranche ist, in der Fitnessbranche, im Agenturbereich, in der Musikbranche, das ist gar nicht so branchenabhängig, es geht vielmehr darum, dass wir diesen Initialfunken fördern möchten. Und bei True ist es so, dass was wir den Leuten versprechen, was wir den Leuten anbieten, ist, die Marke erlebbar zu machen. Also uns war von Anfang an wichtig, dass jemand nicht True-Kunde sein muss und Mode gekauft haben muss, damit er Teil unserer Community ist. Wir haben von Anfang an, seit Tag 1, Events veranstaltet, mit dem Ziel, dass wir Leuten die Möglichkeit bieten, auch Teil der Marke, Teil der Community zu werden, ohne die physische Mode zu haben. Nämlich, indem sie zu einem Event von uns kommen, bei dem sie sich mit uns austauschen, bei dem sie zu unseren Workshops kommen, bei dem sie Teil der Kampagne, Teil der Marke, der Brand True You werden. Und das alles eben unabhängig von einem Produkt. Und ich glaube, das ist etwas, was wir seit Tag 1 einfach sehr, sehr stark probieren weiterhin. Also unsere Community hat uns ermöglicht, dass wir heute das machen, was wir machen. Und der Community wollen wir auch tagtäglich was zurückgeben.
Und war das alles geplant? Vom ersten Tag an? Oder ist euch das auch so ein bisschen passiert?
Naja, wenn ich jetzt kurz für uns beide sprechen darf, beziehungsweise für das gesamte Team, dann würde ich auch gleich schon eines der Credos reinbringen, was wir vielen Leuten, die uns kennen, auch immer wieder predigen, weil wir selber auch zu 100% so erlebt haben. Ich müsste lügen, wenn jetzt alles geplant gewesen wäre. Ich glaube, dass es einerseits eine Kombi von vielen Facetten war, vielen Faktoren. Zuallererst ganz viel Glück, also so ehrlich sind wir auch, Glück ist absolut da gewesen, Glück war auch auf jeden Fall im Spiel. Wir sind aber der Meinung, das hat ein sehr, sehr gescheiter Mensch mal gesagt, beziehungsweise bei einem Vortrag, bei dem wir auch selber waren, dass Glück ein Zusammenspiel von zwei Faktoren ist, nämlich Bereitschaft und Möglichkeit. Und wenn man sich das so auf der Zunge zergehen lässt, was bedeutet das? Man kriegt eine Möglichkeit im Leben und diese Möglichkeit muss aber auch die Bereitschaft treffen, diese Möglichkeit zu nutzen. Und das scheitert aber bei sehr vielen Leuten. Das heißt, die haben das Glück, es passiert etwas Spannendes, aber die Bereitschaft ist nicht da. Warum auch immer, sie sind nicht ready, sie warten auf den richtigen Zeitpunkt, sie lassen sich vom Umfeld demotivieren. Und bei uns hatten wir, glaube ich, den Fall, dass wir sehr viel Glück hatten, aber auch die Bereitschaft, dieses Glück zu nutzen. Und das Zweite ist ein Credo, was wir selber auch sehr stark vorleben müssen, nämlich commit first, figure the rest out later. Bedeutet, dass wir oftmals einfach uns zuerst einmal den Schluss gefasst haben, wir wollen das machen, was auch immer es ist, ein Modelabel gründen, eine eigene Bar eröffnen, eine eigene Eventreihe ins Leben rufen, eine Agentur und dann schauen wir uns an, wie wir es machen. Damit man sich nicht zu sehr in der Planung verrennt. Der Peter bringt auch immer wieder eine sehr schöne Anekdote, die er gleich selber einwerfen kann mit dem Businessplan, aber das ist etwas, was wir zu 100% in unserer Erfahrung miterlebt haben.
Jetzt sind wir alle gespannt. Ja, was ich mir sehr gerne sage, ist, es gibt auf der Welt ja zigtausende Businesspläne und wir hatten die Freude, viele davon sehen zu dürfen und haben auch einige selber verfasst, aber es gibt keinen einzigen Businessplan, in dem steht, dass das Unternehmen Verlust machen wird. Da steht nirgendwo drin, Jahr 1 Verlust, Jahr 2 ist noch schlimmer, Jahr 3 ist Katastrophe und Jahr 4 machen wir erst recht weiter. Jeder Businessplan der Welt sagt dir voraus, dass du irgendwann einmal Profit machst, weil in der Theorie am Papier schaut es ja gut aus. Und genau da ist das Problem, warum scheitern trotzdem 8 bis 9 von 10 Startups? Das ist genau das Ding, 80-90% Startups scheitern im Endeffekt und erfüllen eben nicht, was aus ihrem Plan steht. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das ist, weil sich Leute zu oft auf das verlassen, was am Papier steht und zwei Faktoren maßgeblich unterschätzen. Das ist einmal der Markt, wie reagieren die Kunden wirklich auf mein Produkt und dann sich gar nicht die Möglichkeit lassen, das Feedback einzuarbeiten. Und das Zweite ist, da inkludiere ich uns jetzt sogar, die Menschen unterschätzen jedes Mal, wie viel Aufwand es wirklich ist, etwas in den Markt zu bringen oder ein Projekt zu realisieren. Jedes einzelne Mal. Und wenn du dann diesen Moment hast, wo du gegen die Wand gefahren bist und aufwachst und merkst, okay, das ist jetzt schon extrem viel Aufwand, mehr als ich gedacht habe und ich bin noch lange nicht am Ziel. Also die Frage, gibst du auf oder hast du noch die Energie, da durchzugehen? Und die Energie haben, das sind eben die 10%, die das dann wirklich schaffen.
Sehr gut. Was heißt euer Marketingplan? Wie hat der ausgeschaut? Euer Businessplan?
Hoffnungsmarketing. Hoffnungsmarketing.
Und unser Businessplan, der etliche Male neu kreiert worden ist, immer in den Ferien, immer mit Motivation im Urlaub, der niemals vollendet worden ist und auch niemals durchgelesen worden ist von den Leuten, von unserem Team. Bis heute. Den gibt es bis heute nicht. Ja, wir haben in unserer Laufbahn auch immer wieder Businesspläne selbst begonnen zu schreiben, ich sage bewusst begonnen, und es aber nie fertig gebracht, weil, warum? Wir sind, wie der Peter auch gerade sehr schön gesagt hat, niemals in diesen Fluss gekommen, dass wir etwas fertig gedacht haben. Also vieles bei uns hat sich so ergeben. Wir haben uns immer das Ziel gesetzt, wir haben uns immer committed und haben dann, während wir den Prozess durchlaufen, haben einfach gemerkt, okay, wir müssen reaktiv und situativ auf Sachen eingehen können, damit es Sinn macht. Und ich glaube, wenn man sich in der Anfangsphase als junger Gründer zu sehr verrennt in der Planung, wenn man quasi wartet, bis alle Ampeln auf grün schalten, bevor man losfährt, dann verpasst man die Grünwelle und muss dann wieder von vorne losstarten.
Das ist ein schönes Bild, ja.
Und genau das heißt, diese gleiche Erfahrung haben wir auch gemacht. Und bis heute haben wir keinen Businessplan fertig geschrieben. Ich glaube aber auch, dass wir das mittlerweile nicht mehr brauchen, weil wir unsere Business-Prinzipien und unsere Core-Values einfach internalisiert haben und jetzt einfach nur uns nur selber ständig am Riemen reißen müssen, damit wir uns nicht zu groß aufkristallisieren oder aufspielen und quasi mit zu vielen Gedanken auf einmal ins Rennen gehen. Jetzt gerade ist bei uns ganz stark am Plan Fokus.
Mhm. Fokus? Das heißt, kommt das jetzt als nächstes gleich, Fokus?
Das könnte als nächstes kommen. Okay. Ich glaube, das ist eher ein Thema, was wir später noch ein bisschen stärker durchleuchten, weil es einfach auch für uns ein Learning war. Und wenn wir nachher noch auf ein paar Tipps und Tricks für junge Gründer und Leute, die sich selbstständig machen wollen, eingehen, glaube ich, dann werden wir ganz stark auf das Thema Fokus eingehen.
Mhm. Super, dann ziehe ich jetzt mal gleich weiter. Und ich glaube, wir haben jetzt klar definiert, dass euer Marketing-Schwerpunkt liegt im Branding, im Bilden einer Marke. Wo liegt da für euch zurzeit die größte Herausforderung? Da wären wir natürlich an den aktuellsten Dingen interessiert, die so gerade abgehen hier und womit ihr konfrontiert seid.
Jetzt momentan, was das Branding angeht, ich glaube, die größte Herausforderung waren wir selber, weil in uns drin der Drang immer war, wie Lilia gesagt hat, mehr und mehr Marken aufzubauen in diversen Branchen, weil wir einfach jeder kennt sie, der sitzt daheim auf der Couch, hat auf einmal eine Idee und das ist die Idee in dem Moment, das ist die Idee, die man unbedingt umsetzen will und warum gibt es das noch nicht auf der Welt, das kann ja nicht sein, dass niemand daran gedacht hat. Was wir dabei außer Acht lassen, ist ja, dass es manche Ideen Gott sei Dank nicht gibt, aber uns ist es sehr oft so gegangen, dass wir gedacht haben, hey, wir wollen diese Idee realisieren und warum machen so viele Menschen nicht? Ich glaube, der größte Grund ist, weil ihnen die Tools fehlen, einfach mal das zu tun oder weil sie Angst vor Konsequenzen haben. Und wir haben erfahren, also wir haben gelernt über die Jahre, hey, erstens, ja, wir haben die Tools, die man braucht und man braucht gar nicht so viel, wie man immer glaubt und Konsequenzen, vor denen haben wir auch keine Angst. Und ich glaube, genau das, was uns beflügelt hat eins, ist jetzt ein bisschen ein Hindernis für uns, weil das beflügelt uns jetzt halt dazu, immer mehr Sachen zu machen. Wenn wir die Idee haben, zu Hause liegen, sagen, hey, es wäre ja cool, wenn es eine Proteinbar gäbe, machen wir es einfach. Und wir hatten noch andere Ideen, die wir machen wollten, umgesetzt haben, die wir sehr probiert haben, die wir dann doch gesagt haben, das nimmt uns zu viel Energie, Zeit und auch Geld weg von den Sachen, die wirklich relevant sind. Also unsere Herausforderungen im Brandbuilding momentan liegen darin, weg vom Brandbuilding zu gehen und weiterzugehen beim Brand Progressing vielleicht. Also dass man die bestehenden Marken weiter ausbaut, in Zeiten, in denen natürlich jede Firma um die Aufmerksamkeitsspanne von Millennials kämpft, die 0,3 Sekunden beträgt.
Ja. Ich glaube, ich habe das ist sozusagen das Problem vieler Kreativen, die gerne neu gestalten und das Bewahren ist immer ein bisschen schwieriger für einen Kreativen, denke ich mir, das Pflegen
absolut
der Marke.
Ja, total.
Ja. Ich glaube, geht mehreren so. Und, aber ich denke mir, da meistens bilden sich ja dann auch Schwerpunkte bei den einzelnen Personen, die mitspielen, heraus, wo man weiß, gut, da ist derjenige, der wirklich auch gut dafür ist, der bewahrt und der andere ist der kreative Geist, der springt herum und sucht.
Komplett, ja. Und ich glaube, Menschen entwickeln sich auch mit der Zeit, ja, was wir gemerkt haben. Jeder von uns hatte seinen Schwerpunkt, hat heute seinen Schwerpunkt, aber wir haben uns auch verändert. Und das ist gut so und das führt auch dazu, dass wir jetzt, ja, so ungern ich das sage, erwachsener werden und eben auch im Umgang mit unseren Marken einfach ein anderes, größeres Bild haben und viel mehr Vergleichswerte wie früher. Und das ist schön, dass es so in die Richtung geht auf jeden Fall.
Wenn jetzt jemand zu euch kommt, der möchte sich jetzt selbstständig machen, ja, oder er hat bereits ein KMU, ich glaube, derer gibt es weitaus mehr, die gerade sozusagen diesen Turnaround schaffen wollen, weil in Wahrheit sind ja, ist meine Meinung, jetzt fast alle wie KMUs zu sehen, weil wir müssen uns alle auf eine ganzen, wie Startups zu sehen, weil wir alle müssen uns auf völlig neue Gegebenheiten einstellen. Mhm. Sprich, es ist für viele sozusagen der Start, eigentlich ein neuer Start, auch wenn man schon länger am Markt ist. Was ist euer Tipp oder sind eure Tipps, was man tut im Bereich Branding, in eurem Marketing-Schwerpunkt? Eure heißen Tipps, die ihr jedem gerne geben würdet.
Ja, da haben wir eine Reihe von Credos. Das erste haben wir vorhin schon kurz erläutert, das wäre eben Commit First, Figure the Rest Out Later. Das heißt, verrenne dich nicht in der Planung, mach dir am Anfang mehr Gedanken darüber, warum du das machen möchtest, was du machen willst. Und schau, dass du dann auf deinem Weg dahin dir diese Details aufschnappst. Ich würde es noch erweitern mit einer Metapher. Es ist wichtiger, also es ist auch ein englisches Zitat, it's better to do the big things well than to do the small things perfect. Das heißt, vor allem am Anfang, in einem Gründungsprozess, gibt es das Big Picture und es gibt Details. Und in 9 von 10 Fällen macht es am Anfang mehr Sinn, sich auf das Big Picture zu konzentrieren. Und die Details, bitte nicht falsch verstehen, Details sind extrem wichtig. Mhm. Aber viele Leute laufen Gefahr, sich in die Details zu verrennen und dann verlieren die das Big Picture aus den Augen und können den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und das ist etwas, was wir sehr, sehr oft miterleben bei Leuten, mit denen wir uns austauschen. Und das ist, denke ich, auch etwas, was viele Leute, die jetzt gerade anfangen möchten, ein Startup zu gründen oder sowas, sich selbst vor Augen führen müssen, dass sie wirklich schauen, okay, was ist das Big Picture, warum mache ich das Ganze und wohin möchte ich gehen mit der Vision?
Mhm. Ja, ein meiner Lieblingsthemen ist das Thema Zeit. Und ich glaube, jeder, der sich da selbstständig machen will, kommt an den Punkt, wo sich denkt, okay, habe ich hier Zeit dafür, opfere ich jetzt meine sichere Standbein dafür oder wie gehe ich das Ganze an? Und ein Credo von uns ist immer, don't manage time, create time. Das heißt, ich glaube, man sollte mit dem Thema Zeit anders umgehen, als wir es gelehrt bekommen und nicht auf Biegen und Brechen versuchen, irgendwie Sachen effizienter zu gestalten, sondern hauptsächlich mal schauen, okay, wie schaut mein Alltag aus? Mhm. Was sind die großen Brocken, wie der Ida schon gesagt hat, die dem Alltag wichtig sind? Und wo kann ich Zeit gewinnen? Denn das ist ganz paradox, bei uns selber kam irgendwann der Punkt, wo wir uns selber gedacht haben, gut, wie machen wir das zeitlich alles? Und wenn man selbstständig wird, neu, kommt der Punkt, wo du denken musst, okay, jeder wird selbstständig, weil er halt sehr kreativ sein will. Aber keiner wird selbstständig, um sein eigener Buchhalter zu sein, sein eigener Marketer. Und die wenigsten verstehen, dass man als eine Person 8 Abteilungen inne hat, wo jedes Unternehmen, jedes Große, eigentlich Abteilungsleiter hat dafür. Und diese 8 Jobs unter einen Hut zu bekommen, bedarf rigorosen Zeit-Creation-Prozess. Das heißt, ganz, ganz banal gedacht, ganz handfest, ich will, dass die Leute da was mitnehmen können, ist, steht früh auf. Und so blöd das klingt, der Tag beginnt nicht um 10, 11, wenn man selbstständig ist. Der Tag beginnt um 4, 5 in der Früh. Steh auf und nimm dir Zeit für dich selber als allererstes am Tag. Wenn es dir nicht gut geht, geht der ganze Motor nicht gut. Und dann plan deinen Tag. Also wenn man 1% des Tages in diese 5 Minuten investiert, um den Tag zu planen, dann werden die anderen 99% viel produktiver. Und nutz die Leerzeiten als zweiten Tipp. Die Leerzeiten sind Zeiten, die man verbringt mit U-Bahn fahren, mit im Uber sitzen oder ich weiß nicht, Dinge machen, die einem weder weiterbringen noch regenerieren helfen. Sprich, nutz die Leerzeiten dafür, hör dir Podcasts an wie diesen, lies Bücher, wenn du irgendwo bist. Beste Podcast. beantworte deine E-Mails vielleicht, die man schnell beantworten kann, auf der Fahrt irgendwo hin. Und dann, wenn du am Abend daheim bist, nimm dir Zeit zu regenerieren für dich selber. Und das Schlimmste ist, wenn man daheim nochmal sitzt bis um 0 Uhr und dann noch 30 Sachen machen muss und dann nie Zeit findest zu regenerieren.
Ja.
Genau, ein weiteres
Absolut.
Ein weiteres Credo von uns, be obsessed to be average. Was heißt das ganz konkret? Es war nie leichter als heutzutage, etwas sich selbstständig zu machen mit einer Idee. Wenn man vergleicht früher, dann hatte man, wenn man ein Projekt gestartet hat, dann musste man eine sehr gute Idee haben, man musste Analysen betreiben, man hat dann die Ressourcen gebraucht, die Mittel, die Kompetenz sich aneignen müssen und dann hat man starten können. Heutzutage braucht unser einer ein Smartphone und Zeit und die Bereitschaft, etwas zu lernen. Und Wissen ist so leicht zugänglich mittlerweile. Man muss nicht in Bücher reingehen und Bücher ausborgen, die vielleicht gerade nicht verfügbar sind. Man kann alles online abrufen. Man muss auf jeden Fall nur diesen nötigen Spirit und den Drive mitbringen. Und man muss obsessed sein, man muss wirklich, wirklich, wirklich zu 100% davon überzeugt sein, dass man das machen möchte, weil man sonst einfach im Alltagstrott und mit dem ganzen Aufkommen von Marken und Produkten und es kommt immer mehr und man geht unter. Wir werden am Tag mit plus minus 6.000 Reizen als Konsument überflutet und wir können uns einfach nicht daran erinnern und wenn wir nicht mit unserem Mindset und mit unserer Art und Weise, wie wir an die Projekte herangehen, aus der Masse hervorstechen, dann können wir es uns auch nicht wünschen, dass die Produkte und die Unternehmen, die wir selber gründen, aus der Masse hervorstechen. Mhm. Das geht nur dann, wenn man wirklich zu 100% dahinter steht. Man muss obsessed sein und dann kommt irgendwann der Punkt im Leben eines jungen Gründers, wo man vielleicht dann auch im Umfeld negatives Feedback bekommt oder Naysayer oder Leute, die einfach bewusst dir nichts Schlechtes wollen, die einfach der Meinung sind, mach das lieber nicht, konzentriere dich auf das, was du gut kannst, schau, dass du bei deinen Stärken bleibst, das ist vielleicht, ab und zu ist es die Familie, es ist der Freund, es ist die Freundin, es ist das Umfeld und die wollen dir nichts Schlechtes, im Gegenteil, die wollen eigentlich das Beste für dich, aber sie wissen nicht, was das Beste für dich ist, wenn du selber nicht weißt und ich glaube, dass da einfach der Zeitpunkt kommen wird, wo ein junger Gründer wirklich den Schluss fassen muss und sagt, okay, ich möchte in diese Richtung gehen, das ist das, was ich tun will. Und das werde ich so rigoros verfolgen, dass ich es mir nicht leisten kann und will, dass ich normal bleibe, dass ich sozusagen im Mittelmaß bin. Ich persönlich bin der Meinung, und ich glaube, der Peter auch, weil wir es einfach auch in unserer Erfahrung so miterlebt haben, dass Mittelmaß der Tod einer jeder Kreativität ist, weil Mittelmaß ist nicht gut, es ist nicht schlecht, es ist besser, ein gutes Resultat zu haben oder ein schlechtes Resultat, weil daraus kann man lernen und daraus kann man sich weiterentwickeln. Mhm. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, vor allem in einem jungen Gründerstadium.
Ja, das finde ich sehr gut, ja. Weil du gesagt hast, die, die es gut meinen, da gibt es ja diesen alten Spruch, was ist das Gegenteil von gut, ist gut meinen. Und das ist schon manchmal wahr, besonders. Sie meinen es wirklich gut, ja. Die Menschen, die dir zusprechen oder sagen, na, mach das lieber nicht. Oder oft ist es genau das, was man gerade in dem Moment gar nicht braucht. Man spürt sie in sich selber, ob man das kann oder nicht.
Ich würde noch was ergänzen, und zwar, dass es in der Praxis oftmals so ist, dass man als Mensch immer der Durchschnitt von den 5 Leuten ist, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Das bedeutet im Umkehrschluss, auch wenn man sich gar nicht so sehr ablenken lässt vom Umfeld, wenn man sich mit Leuten umgibt, die vielleicht in einer Richtung gehen, in die man sich selbst nicht entwickeln möchte, dass es ganz klar ist, dass man auch in eine ähnliche Richtung geht, weil man einfach mit die Habits färben ab, die Art und Weise, wie man an Probleme herangeht, das färbt alles ab, soll es ja auch. Und wenn man merkt, okay, ich will in eine andere Richtung gehen als mein Umfeld, dann hilft es ab und zu auch, das Umfeld mal zu wechseln, ein bisschen Abstand zu gewinnen und sich mit Leuten zu umgeben, die ein ähnliches Mindset verfolgen wie man selber.
Das heißt, zusammengefasst, würdet ihr eigentlich einen KMU empfehlen, das tun, woran man fest glaubt, fest daran glauben, immer besser als das Mittelmaß zu sein und auch das von sich selber vorauszusetzen und von sich selber abzuverlangen, früher aufzustehen, aber sich auch selber genügend Zeit zu geben, um sich weiterzuentwickeln, um sich auch zu regenerieren, damit man dann für den nächsten Tag wieder um 5 in der Früh fit ist.
Ganz genau. Ja. Wunderschön auf den Punkt.
Kann man so stehen lassen.
Kann man so stehen lassen, gut. Wie haltet ihr euch beruflich am Laufenden? Ich weiß, ihr seid jetzt gerade aus der FH rausgekommen, nein, nicht gerade erst. Das ist noch einige Jahre her, aber ihr habt sehr frisches Wissen.
Relativ frisch.
Ja, und, aber trotzdem hat sich wahrscheinlich auch schon seit dem Abschluss einiges getan, nehme ich an.
Absolut. In meiner Branche tut sich ja immens viel, muss man ehrlich sagen, und es ist nicht leicht, immer am Ball zu bleiben. Mhm. Und noch schwerer ist es, glaube ich, durch den ganzen Nebel an Distractions und Verwirrungen, die es gibt, den Fokus nicht zu verlieren, den man hat. Und ich glaube, wir sind da beide sehr ähnlich. Wir bilden uns extrem gern weiter und suchen uns aber sehr selektiert die Informationen raus, die wir zulassen. Ich bin ein Mensch, ich habe schon vor sehr langer Zeit aufgehört, wirklich Nachrichten zu schauen, Fernsehen zu schauen und lese, wenn überhaupt, nur sehr wenige Zeitungen und sehr, sehr, sehr ausgewählte, weil ich irgendwann für mich beschlossen habe, die gesamte Negativität, die die Menschheit verbreiten will, das hat bei mir nichts verloren. Das möchte ich kein Teil davon sein. Und wie komme ich dazu, dass ich den Frust anderer Menschen ausbaden muss. Und deshalb beschränken wir uns sehr stark darauf, Bücher, Podcasts und Seminare uns selber anzueignen, von Lektoren, Mentoren, die wir schätzen, und uns auszutauschen. Ich finde, einer der besten Lehrmeister ist noch immer die Praxis und sind Fehler. Ja, und das ist eines unserer Leitmotive, ist, we never lose, either we win or we learn. Und wir haben sehr oft gelernt. Und das ist genau das, was uns am meisten hilft, normal zu bleiben. Beispiel, wenn man Facebook-Marketing lernen will, gibt es nichts Besseres, als einmal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und Facebook-Ads zu schalten und das Geld aus dem Fenster fliegen zu sehen und zu lachen, wenn es runterfliegt, und zu lernen daraus. Und so ging es uns bei allen Sachen, bei Kollektionen, bei jedem KMU geht es so. Und die Angst vor Scheitern hemmt einen so sehr, dabei ist sie die beste Lehrmeister. Und hat mich bisher weitergebildet als jede Zeitung.
100%. Wir haben diese Mentalität, ist ja etwas Europäisches, dass Fehler verschmäht werden, dass Leute, die Fehler machen, wirklich ein bisschen angeprangert werden. Und das, ein weiteres Credo, was auch damit einhergeht, ist, dass wir uns selber, also das lautet wie folgt, nämlich mach so viele Fehler, bis du unfehlbar wirst. Und das verdeutlicht genau das, was der Peter mir gerade gesagt hat. Und gerade für KMUs ist es gibt nichts Besseres, als die Möglichkeit mal zu erleben, okay, wie funktioniert das, und dann zu evaluieren. Man darf, und das ist auch etwas, was aus dem resultiert, keinen Fehler zweimal machen im besten Fall, aber man muss ihn mal gemacht haben. Und dann ist es so, dass wir vor allem neuen KMUs raten würden. Viele Leute glauben immer, okay, wann kommt dann der Erfolg? Der Erfolg ist natürlich relativ, das definiert auch jeder für sich selbst anders, aber was die Voraussetzung davon ist, ist Attention. Die Leute müssen wissen, dass es dich gibt, die Leute müssen wissen, dass du ein Produkt hast, die Leute müssen wissen, was du machst. Und ein abschließendes Credo von uns ist Success follows Attention, das heißt, egal wie gut dein Produkt ist, egal wie gut deine Idee ist, egal wie gut das ist, was auch immer du machst, wenn keiner davon weiß, bringt es dir nichts. Und das ist etwas, was viele Leute vernachlässigen in der Praxis, nämlich die machen dann sehr, sehr geile Sachen, die haben super coole, innovative Ideen, aber die legen nicht genug Wert und Fokus darauf, das Ganze nach draußen hin zu besorgen, weil sie der Meinung sind, ich will die Leute nicht überschwemmen damit, ich möchte nicht zu sehr von den Vorteilen und allem posaunen, aber Tatsache ist, wenn du nicht selber von deinen Vorteilen sprichst, wer soll es für dich machen? Mhm. Und das ist etwas, was ganz, ganz, ganz wichtig ist, vor allem dann, wenn man in der Kreativbranche, so wie wir, tätig ist. Die ganze Branche lebt davon, dass Leute mitbekommen, was du gerade machst, weil wir einfach so sehr damit konfrontiert sind, mit so vielen Reizen heutzutage, dass wir eh wissen wollen, was bei dir gerade passiert. Und wenn du es mir nicht erzählst, ich werde es dir nicht aus der Nase rausziehen.
Mhm. Ja, kurz was ergänzen darf, und zwar, das sagen wir selten, aber das ist, glaube ich, immens wichtig, sucht euch Mentoren und Coaches in gewissen Bereichen. Das sind Menschen, die schon Fehler gemacht haben für dich. Wenn du auf diese Menschen hörst, dann ersparst du dir so viel Zeit und so viel Energie und so viel Geld im Endeffekt. Und unser Tipp wäre wirklich, nicht auf zu viele Meinungen hören, aber ein, zwei Persönlichkeiten, die man gerne hat, folgen und die in seinem Bereich vielleicht tätig waren, und einfach von ihnen lernen. Mhm. Mentoren und Coaches wird sehr oft unterschätzt und sehr oft nicht gesagt, weil es wirkt immer so ich habe alles selber geschafft, ich habe alles alleine geschafft. Die Wahrheit ist, niemand hat irgendwas alleine geschafft.
Ja.
Irgendwer war immer dabei.
Ja. Und Mentoren sind natürlich, ich glaube, es gibt davon auch sehr viel Bereitwillige.
Absolut.
Und die auch gerne ihr Wissen weitergeben, wenn es angenommen wird. Und ich glaube, war immer schon ein ganz wichtiger Aspekt im Geschäftsleben, dass der eine vom nächsten gelernt hat und eine Generation auch von der vorigen Generation gelernt hat. Aber auch natürlich umgekehrt. Das ist, hängt jetzt gar nicht damit zusammen. Aber ich denke mir, dass das gut ist, dass du das jetzt noch gesagt hast, weil oft wird das total vergessen und man hört zwar, aber man macht sich's gar nicht bewusst.
Ja.
Ja. Ja, jetzt, eigentlich sind wir schon ziemlich am Ende angekommen unseres Podcasts, und ich finde, es war also bis jetzt schon, ich habe schon sehr viel gelernt, danke.
Ja.
Und abwechselnd würde ich mir jetzt wünschen für unsere Hörer, Begriffe, mit denen ihr immer wieder zu tun habt, also so wie Brands und
mit Erklärung?
Oder? Mit kurzer Erklärung. Also ich hoffe, ihr wisst auch, wovon ich spreche.
Das ist
ein Scherz. Weil wir reden alle, wir haben alle schon alles natürlich in Englisch oder sehr, sehr oft. Mhm. Aber ich denke mir manchmal, vielleicht sollte man es wieder mal Revue passieren lassen und schauen, ob wir da am richtigen Stand sind.
Immer abwechselnd, oder?
Immer abwechselnd.
Dann mach du den Anfang.
Sehr gern. Ein Begriff, den ich immer wieder höre, ist Mindset. Mhm. Das ist keine KPI im Klassensinn, aber man redet immer von Mindset, einem positiven Mindset. Und für mich ist Mindset wirklich die bewusste Art zu denken, sondern die bewusste Entscheidung, eine gewisse Art zu denken anzunehmen und nicht einfach nur das, was im Kopf herumschwirrt. Und wenn ich Mindset höre, denke ich automatisch daran, zu lernen, zu kontrollieren und zu regulieren, wie ich mich fühle und wie ich denke. Und das ist für mich etwas, was vielleicht ein gängiger Begriff werden sollte.
Ja.
Mein Turn. Ein Begriff, mit dem ich immer wieder konfrontiert werde, der auch sehr, sehr wichtig ist meines Erachtens, ist Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung. Mhm. Das bedeutet konkret, dass man positiv denken muss. So banal es auch klingen mag, wir sind ein bisschen die Schmiede unseres eigenen Glücks, und es gibt deswegen auch Sachen wie Self-Fulfilling Prophecies. Wenn wir selber daran glauben, dass wir etwas erreichen können, dann fügt sich das Schicksal einfach ein bisschen mehr in unsere Richtung, weil wir mit allem, mit jeder Phase unseres Körpers, mit jedem Schritt, den wir machen, mehr in diese Richtung gehen. Und das können wir bis zu einem gewissen Grad auch selbst mitentscheiden.
Mhm. Gut, finde ich gut.
Ich meine ein bisschen in eine andere Richtung, und zwar Empathie und emotionale Intelligenz. Da wir beide ja das Privileg haben, mit sehr vielen Mitarbeitern auch zu arbeiten, die wir führen dürfen, ist das etwas, was mir im Leadership sehr wichtig ist. Und zwar, wir reden bei Leadership immer von den Führungsstilen, die es gibt, Leuten etwas vorgeben, KPIs tracken und schauen, wie gut Leute arbeiten. Doch die Wahrheit ist, man kann einmal davon ausgehen, dass jeder Mensch gute Arbeit leisten will. Die Frage ist nur, was für Tools braucht er dafür? Und Empathie und diese emotionale Intelligenz ist für mich ein Faktor, der immer wichtiger wird. Und ich glaube, die Führungskräfte der Zukunft und die guten Unternehmer der Zukunft werden daran gemessen werden, wie emotional intelligent sie sind, nicht wie hoch ihr IQ ist. Und Empathie am Ende des Tages bedeutet eine einfache Sache, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können und zu verstehen, was dieser Mensch und wie dieser Mensch die Message gerade braucht und was er gerade hören muss, um das zu machen, was im Endeffekt du willst.
Gut, ja.
Okay, dann greife ich spontan das Leadership-Thema auf. Mhm. Auch etwas, was man sehr oft zu hören bekommt, ist der Reason Why. Warum macht man etwas? Und das ist etwas, was in der Praxis leider sehr oft bei uns selbst auch eingeschlossen in unserer Entwicklung ab und zu ein bisschen abhanden kommt und verloren geht. Und wenn man sich veranschaulicht, was man jetzt als junger Gründer oder KMU-Betreiber oftmals durchläuft, man weiß immer, was man macht, man weiß, wie man es macht, aber man weiß manchmal meistens nicht, warum man es macht. Man hat es am Anfang gewusst, wie man etwas gestartet hat. Man hat nur ein Why gehabt, einen Grund, warum man aufsteht quasi, einen Grund, warum man seinen Traum und seine Vision realisiert, Aber innerhalb des Prozesses, wenn das Daily Business dazu kommt, wenn Komplikationen dazu kommen, dann wird dieses Warum immer weniger relevant. Und das ist etwas, was eigentlich tödlich ist für jeglichen Fortschritt. Weil wenn wir selber nicht wissen, warum wir aufstehen, wenn wir selber nicht wissen, warum wir in eine Richtung gehen, können wir nicht verlangen, dass die Kunden von uns wissen, warum sie das Produkt kaufen sollen. Und das ist etwas, wo man ständig wieder neu evaluieren muss, wo man ständig neu optimieren muss, die Säge quasi neu schleifen und sich einfach die Frage beantworten, warum mache ich das Ganze? Und das kann man auch, das kann sich auch verändern. Dieses Warum wird niemals wahrscheinlich das Gleiche bleiben. Aber es muss ständig, man muss ad hoc, wenn man um 4 in der Früh aufgeweckt wird, was ist denn warum? Dann muss es aus der Pistole geschossen kommen. Und man darf sich nicht unwohl fühlen dabei.
Hast du noch einen Begriff, hey Petram, oder sollen wir das Warum und das Wie jetzt genauso stehen lassen, wie es jetzt gerade ist?
Es ist viel zu schön.
Ich kann auch sagen, ich ziehe meinen Hut vor 2 großartigen Unternehmen, die noch sehr, sehr jung sind. Und ich, dieses, sozusagen, wo ich mit Freude entgegenblicke einer Generation von Unternehmen, die nächsten 30 Jahre ganz toll gestalten wird. Danke euch.
Dankeschön. Danke, dass wir da sind.